das war Sigma heute nicht mehr OTR, sondern so mittelprächtigen experimentellen Kram wie Omemo. Problem mit der Pitch, den der sieht, der kann das nicht. Aber dieses blöde Handy mit Conversations kann das. Und nachdem die Nachricht hier nicht entschlüsselt werden konnte, weil der Key fehlte, ist es ganz praktisch, dass der Server die Nachricht zwischengespeichert hat, dann kann ich sie später am Handy lesen. In dem Moment weiß ich, dass eine Nachricht reingekommen ist, aber mein Handy anschalten. Das andere, was ihr seht, ist ein anderer experimenteller Messenger namens Matrix. Kommen wir zum Backup-Konzept. Den ironischen Untertitel gegeben, Nobody cares about Backup, all just care about Restore. Und in der Regel ist Restore auch der erste Wunsch an einem Backup. Um die Katze aus dem Sack zu lassen, sage ich kurz, wie ich das mache. Die Folien helfen nur bei der Orientierung, eigentlich will ich frei reden. Also, ich habe 5 Festplatten, alle ungefähr eine Partition der Größe 2 Terabyte. Diese 5 Platten sind in einem RAID 1 Miro. Die spiegeln alle einander. Das Besondere ist, von diesem RAID befinden sich maximal 3 Platten am gleichen Ort und maximal 3 Platten online. In der Regel sind nur 2 Platten online. Da gibt es dann einen Krypto-Container. Das macht bei mir ein Krypt-Setup. Und da gibt es irgendwie ein Dateisystem. Und in das Dateisystem kopieren die Geräte, die irgendwas haben wollen, ihre Daten rein. Lass uns besprechen, welche Geräte ich da eigentlich eingezogen habe, das Konzept. Also ich habe da einen Laptop, dann habe ich zu Hause mit meinem Schreibtisch noch einen PC stehen, dann habe ich noch ein MacBook und noch so ein Telefon. Das, was ich nicht mit aufgenommen habe, ist das Android-Telefon, das habe ich outgesourced an Simon. Ich wollte mich nicht für ein Gerät mit dem Android-Ökosystem beschäftigen. Und springen wir weiter. Welche Daten sichere ich eigentlich? In dem Moment, wo ihr Backup macht, fällt auch eine ganze Menge Datenmüll an. Und ihr müsst ihn irgendwann mal sortieren. Entweder sortiert ihr ihn, bevor ihr ein Backup macht, oder ihr sortiert ihn beim Restore. Aber da ihr sowieso nicht drum herum kommt, lohnt es sich mal Gedanken zu machen, was ihr eigentlich backuppen wollt. Prinzipiell backup ich von allen Geräten die Home-Laufwerke, beim Handy speziell nochmal das Adressbuch. Ich backuppe keine Binärplots, ausdrücklich keine Filme. Filme sind ja im Internet gebackupt. Wenn ich selbst Filme hätte, dann würden die in 2 Terabyte Speicher reinkommen. Prinzipiell nehme ich keine Filme auf. Die 2 Terabyte hängen an einem Rechner dran, der dieses RAID zusammenbauen kann und per SSH erreichbar ist. Ich unterscheide das mit dem Mikrofon zuwerfen. Soll ich dir ein Mikrofon zuwerfen?
So, nochmal die Frage. Du unterscheidest also nur 2 Arten von Daten, Backup und Nicht-Backup. Ich mache da irgendwie mehrere Unterscheidungen, so irgendwie ganz wichtig, dann ja, so wichtig wie halt ungefähr Familienfotos sind, also zwar nicht lebensnotwendig, aber nicht wiederherstellbar. Und dann sozusagen die niedrigste Art, ja, ist gut, wenn ich noch eine Kopie davon habe. Also gerade, wie du gesagt hast, Filmchen, wo ich zu faul bin zum wieder runterladen. Also ich würde mal mindestens 3 Kategorien für Backup und noch 1 kann auch weg.
Also im Prinzip habe ich 2 Kategorien. Die eine ist Kategorie Backup und Nicht-Backup. Und die Backup-Kategorie unterscheidet sich nochmal zwischen, es ist mir wichtig genug, dass ich es auf all meinen Geräten synchronisiert haben möchte. Und zwar häufiger synchronisiert, als ich ein Backup mache. Oder ich habe bei so Briefsachen, Behörden schreiben, die kamen nur mal in Papier. Das ist auch von Kategorie wichtig, aber ist ein Spezialfall beim Backup. Also ja, ich unterscheide, aber im Prinzip liegt bei mir alles, was wichtig ist, ein Krypto-Container, und da ist das sind Schreibzugriffe teuer. Die machen Platten kaputt. Wenn wir heute uns darüber unterhalten, welche Festplattenhersteller ihr mögt und wie lange die leben, dann habt ihr zumindest mal das Problem verstanden, dass Festplatten begrenzte Lebensdauer haben. Und wenn wir uns darüber streiten, ob jetzt ein CBC oder ein XTS geil wäre, habt ihr auch verstanden, dass SSDs eine extrem begrenzte Lebensdauer haben. Und wenn ihr es anbringt, sagt, Duplicity ist mein Lieblingstool, dann habt ihr das Konzept auch schon mal begriffen. Dann können wir einfach entspannt ein Bier trinken gehen, der Vortrag ist vorbei.
Nachdem ich hab's noch nicht ganz verstanden. Diese fünf Platte, die sind das Backup. Da liegen keine andere Daten drauf.
Die 2 Terabyte Partitionen auf den 5 Platten sind Teil des Backups. Wenn die Platten größer sind, haben die eventuell weitere Partitionen, wo Crush drauf liegt. Aber es ist scheinbar unwichtig, dass es nicht im Backup drin ist.
Was passiert, wenn der Rechner abbraucht, wo dieses Raid aufbaut?
Meinst du so Blitzschlag abraucht? Meinst du so Blitzschlag abraucht oder so Feuer abraucht?
Was weiß ich. Oder meinetwegen die Wohnung brennt ab oder so.
Die Frage ist super, da kommen wir später
drauf. Aber du hast ja 2 Platten woanders. Kannst du?
Nimm mal das Mikrofon.
Okay, also die Frage war, wenn der Rechner abbraucht, wo dieses RAID aufbaut, und wie baust du aus diese 2 Platten oder 3 Platten, die du woanders lagerst, hinterher die Daten wieder zusammen? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man so ein MDADM-RAID hat und dann versucht, einfach die Platte als Platte zu mounten, das funktioniert nicht so richtig.
Du baust ein RAID eins mit einer Platte auf. MDADM, das Werkzeug für Linux RAID, -- Assemble, bauen wir bitte zusammen. Pfad des Raids. DevMD0. Und jetzt, was er zusammensetzen soll, mach doch einfach einen Autodetect, du findest den Scheiß schon. Scan. Machst du mit einer Platte. Dann hast du dein Raid, dann kriegst du sein virtuelles Device, DevMD0. Wenn du dein MD0 ohne MDADM mounten willst, da ist ja vor der Partition noch so ein Raid-Header mit drin, der nicht Teil des Dateisystems ist. Dann würdest du ein Werkzeug benutzen wie LO Setup. Damit kann man Dateien im Dateisystem so behandeln, als wären sie tatsächlich Block Special Devices. Und dann nimmt ein -- Offset, schaust dir an, wie groß ein RAID-Header ist und gehst auf die Platte mit dem RAID drauf und überspringst den RAID-Header damit. Kriegst ein virtuelles Device ohne RAID-Header und das kannst du mounten. Kommen wir mal zu der Einleitung für die Leute, die hier nicht mit mir diskutieren werden danach. Erstens meine Motivation. Ich hatte diesen Vortrag, weil ich dieses Backup-Konzept zum ersten Mal gemacht habe. Das ist der Prototyp Version 1 und es sind garantiert Denkfehler drin. Ich möchte, dass ihr möglichst viele kritische Fragen stellt. Beispiel für eine kritische Frage. Jens fragte, du machst doch dein Backup auf Festplatten. Das sind doch bestimmt SATA-Platten. Mhm. Und du weißt doch, dass der Connector auf maximal 50 Steckvorgänge spezifiziert ist. Mhm. Wie hast du das Problem gelöst? Gute Frage. Mittlerweile haben wir schon einen Vorschlag. Pack doch einfach einen Kater SATA nach eSATA dran. eSATA hält mehr Steckvorgänge aus. Und nutzt das Kabel als Opferware. Das andere ist, ich möchte mal einleiten, wie ich überhaupt jetzt auf die Idee gekommen bin, ein Backup zu machen. Vor langer, langer Zeit hatte ich einen Laptop, einen Asus R1E. Sieht ungefähr so aus. Und habe ich gespielt und habe mich über die Gegnerseite so wunderbar aufgeregt, dass ich mich total wutentbrannt da vorne gelehnt habe. Und dann kam dieses komische Geräusch. Das ist die linke Hand. Was ist da eigentlich drin? Chiffriert. Das könnte ein wirkliches Teil sein, so wie eine Festplatte. Das war nicht gut. Ziehen wir mal einen Stecker raus, ziehen den Akku raus und machen mal einen Notfall-Shutdown. Riechen wir mal das Gerät an, irgendwas verbrannt, zerdrückt. Sieht gut aus. Steck mal wieder ein, schalten ein. Dann kamen die wieder hoch. Und habe ich gelernt, das waren gerade meine Studieninhalte, die flöten gegangen sind. Ich habe keine Kopie davon. Ouch. Und ich bin der Meinung, die meisten Leute lernen mit Schmerzen. Ich habe erstaunlich viele Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zu denen gekommen sind, ein Backup ist sinnvoll. Ich habe auch Leute, die sind schon ein paar Mal auf die Nase geflogen und haben es immer noch nicht gelernt. Und wenn die mir wichtig genug sind, übernehme ich das dann mal. Backup-Geschichten mit heftig Leuten. Kannst du mal meine Urlaubsbilder? In der Regel ist es so, das erste Mal ist kostenfrei. Beim zweiten Mal sage ich, also mindestens mal einen Kasten Bier für maximal eine halbe Stunde Arbeit. Und das auch nur, wenn du sagst, was du beim letzten Mal gelernt hast. Oder ich sage gleich, du weißt, wie die Werkzeuge funktionieren. Also ein Klassiker ist, ein Kollege kommt zu dir mit der SD-Karte. Da sind wichtige Bilder drauf. Kannst du mal ein Restore machen? Restore ist ja die Frage, die immer kommt vor dem Backup. Und wenn ihr mal ein Restore gemacht habt, werdet ihr wissen, die typische Weise, das zu machen, die empfohlen ist, du fängst an mit einem DD Rescue und dann wirfst du ein Werkzeug drauf wie Photorec. Photorec, entgegen seines Namens, kann viel mehr als nur Fotos. Der kann Dokumente wiederherstellen, so. Der sucht nach Microsoft Word-Dateien und anderen Krams. Speziell im Vergleich zu mir, kannst du mal ein Restore machen. Ich DD Rescue, 8 GB Image, fange mal an, Photorec findet nichts. Woher wissen wir, ob das Ding wirklich leer ist? Es gibt in der Informationstheorie so eine Aussage, die sagt, Informationen kann man nicht komprimieren. Wenn da Zufall drauf ist, dann braucht es eine gewisse Größe. Außer es wären systematische Daten, sowas wie haufenweise Nullen, dann könnte man es extrem gut wegkomprimieren. Also die Frage ist, kann man überhaupt noch was restoren? Schmeißen wir mal ein ZIP drauf. Wenn die ZIP-Datei klein ist, dann war es das. ZIP auf 8 GB, 16 MB hat herausbekommen. 16 MB, das könnten 4 Bilder sein oder ist einfach tot. Okay, da kann man nichts mehr restoren. Ja, aber es war wichtig. Es war wichtig. Überleg dir eine Zahl, wie wichtig es für dich war. Hänge die 100 Euro dran und Hinweis, sie ist mindestens vierstellig. Und dann fangen wir an mit, ja, es sind die Urlaubsbilder meiner Schwester. Okay, Gegenvorschlag. Nimm das Geld in die Hand, mach nochmal Urlaub. Wenn du ganz verzweifelt bist und dir das Geld nicht wert ist, dann kaufst du die gleiche SD-Karte nochmal, schneidest beide mit einem Messer auf, versuchst die in einem Backofen zu entlöten und den Chip an und drauf zu setzen. In der Hoffnung, dass nur der Controller kaputt war und nicht der Speicherchip, und in der Hoffnung, dass bei der Erwärmung nicht der Inhalt des Speicherchips beschädigt wird. Oder nimm halt vierstellig Geld in die Hand. Es gibt auch Leute, die gedacht haben, so, das ist mein zum dritten Mal bei mir, gib mal das Gerät her, ich übernehme das mal kurz für dich. So, gib mir mal kurz deinen Laptop. 2 Stunden später, hier hast du ihn. Und ab und zu mal werde ich dir sagen, Achtung, er wird gleich heiß, einfach nicht wundern. Das ist dann, wenn das Backup läuft. Geschichte von der Linux User Group war so geil. Schreibt eine Linux User Group, er hat gerade wieder Daten von seinem Server runterkratzen können. Die Daten runterkratzen können. Du machst das beruflich, du musst das besser wissen. Ja, ich habe das Backup so weit automatisiert, dass ich nie mehr drauf geguckt habe und die Backup-Platte ist gestorben. Ich habe es aber nicht gemerkt. Mikrofon.
Zur Aussage, auf dem Laptop läuft das Backup. Ja, wohin denn? Auf dem Laptop alleine ist ein Backup irgendwie für mich nicht so sinnvoll. Da muss mindestens eine Netzwerkverbindung bestehen.
Gehe ich mit. Kurzfassung, gehe ich mit. Das andere ist, ein Backup taugt nur, wenn man nachher auch ein Restore machen kann.
Also es gibt schon User, wo man sagen kann, ein Backup auf dem gleichen Laptop ist sinnvoll, weil da nicht die Hauptgefahr ist, dass der Laptop kaputt geht, sondern dass die Daten kaputt gehen.
Du meinst, dass Nutzer außerdem etwas löschen oder auf die Idee kommen, Sachen zu manipulieren, sich dafür schlecht zu fühlen?
Ganz genau.
Wir reden nachher auch noch über sinnvolle Versionskontrolle, das hast du einfach mal aufgemacht, das Fass. Wunderbar. Restore dauert zu lange. Der wichtige Punkt ist, wenn ihr ein Backup habt, müsst ihr mal den Restore testen mit der ersten Frage, funktioniert das Ding? Und zweitens, wie lange dauert das eigentlich? Ihr habt ja diese Tage eine schöne Nachricht in den Nachrichten bekommen von so einer Firma namens, nennt sie Milka, Mondelez, Kraft, Toblerone, im Prinzip alles Marken von diesem gleichen Industriekonglomerat. Die sind von einem WannaCry-Nachfolger getroffen worden, NotPetya. Was an sich peinlich ist, weil vor 5 ein Patch dafür rauskam, den wir hinterher einspielen sollen. Vor 3 Monaten eine große Krypto-Trojaner-Welle kam. Und jetzt 4 Monate später hat sie flachgelegt. Und ihre Fabriken sind seit über einer Woche down. Und das Peinliche dran ist, erstens, du hattest den Patch nicht drin. Zweitens, das Ding war im Internet. Und drittens, du hast nach einer Woche noch kein Restore geschafft. Hattest du kein Backup oder ist es ein Restore-Problem? Und Restore-Problem ist nämlich wichtig. hat ein Freund von mir angemerkt, der hat gesagt, ein Kunde kam auf ihn zu mit, meine ganzen wichtigen Firmendaten und meine Kundeninformationen kannst du mal in Risto machen. Kurze Rechnung, Risto ist mit viel hätte, wenn und wäre aber möglich, geschätzter Arbeitsaufwand 2 Wochen. Du bist ein Selbstständiger, du hast 2 Wochen lang keine Kundenkontakte, keine Aufträge, kein Geld, das reinkommt. Mal fiktiv, ich wäre in der Lage, das Ding zu restoren. Wofür würdest du mich bezahlen? Die Risto mache ich dir nicht. Unwirtschaftlich. Also, der wichtige Punkt ist auch, ihr müsst das irgendwann mal getestet haben, wissen, wie lange ihr braucht. Ich brauche für den Risto ungefähr 3 Stunden. Ist okay. Danach stehe ich mit dem Wunder auf dem Laptop da. Ist auch okay. Hab schlimmere Sachen erlebt. Meister Mikrofon rüber.
Also, Frage nochmal: Wie testest du deine Restores, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier produktiv was geschafft, den Laptop habe ich jetzt zum ersten Mal in mein Backup-Konzept aufgenommen, wie lange brauche ich bei dem?
Ich mag die Frage publikumsoffen diskutieren. Ich habe es nämlich noch nicht geschafft, die Frage zu beantworten. Ich habe 2 Mal erfolgreich Restore, deswegen glaube ich, dass das funktioniert.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, wie man in einem großen Firma, wo Restores wichtig sind, Restores testen sollte. Ich schlage vor, Firmen, wo Geld nicht so wichtig ist, außer dass man dem Chef sagen muss, warum man gerade wieder mehr braucht, als es veranschlagt, die gleiche Hardware nochmal zu kaufen und ein Restore drauf auszuprobieren. Das machst du stichprobenartig, weißt du, es funktioniert. Wir sollten noch über Backup Verification reden. Woher weiß ich, dass die Daten im Backup das gleiche sind wie die Daten auf meiner Platte? Algorithmisch denke ich da an Merkle-Trees und welches Werkzeug das umsetzt. Keine Ahnung, muss ich noch suchen. Ich habe meine Backups nicht verifiziert. Erstens, Mikrofon. Zweitens, Acronis habe ich auf Arbeit und da haben wir nur die Home Edition, mit der bin ich sehr unglücklich.
Okay, also zur Verifikation. Acronis kann ich auch empfehlen. Ich weiß nicht, wie viel.
Die
nichts
Software
kostet.
Heißt Acronis True Image.
Ja, genau. Acronis True Image. Da kann man das Häkchen anhaken, bitte beim Backup das Backup verifizieren. Kostet unter Umständen richtig Zeit, machen deshalb viele nicht, obwohl ich mir da oft den Mund pustlig rede, aber...
Ich habe aktuell das Acronis True Image 2015 auf einem Windows-PC, wo ich ein gesamtes Laufwerk verschlüsselt habe mit TrueCrypt. Die Backup-Platte liegt für jeden zugänglich, physikalisch zugänglich, deswegen werde ich natürlich nicht die Daten backupen, sondern den Krypto-Container außenrum herum. Also habe ich da mal so ein initiales Backup vom Krypto-Container und dann habe ich ganz viele differenzielle Backups von diesem Krypto-Container und irgendwann ist die Backup-Platte voll.
Differenzielle Updates vom Krypto-Container?
Ja. Der Krypto-Container ist 80 GB groß und so ein differenzielles Backup nach einer Woche bewegt sich zwischen 2 GB und 20 GB.
Dir sagt aber differenzielle Kryptoanalyse schon was, oder?
Der Acronis emuliert das für dich. Du machst einen Doppelklick auf die letzte Version und du kriegst ein virtuelles Dateisystem, wo alles drin liegt. Also in meinem Fall bekomme ich ein virtuelles Device, das ich hier rauskopieren muss, bevor ich wieder in den Drucker reinhaue.
Hast du das schon mal ausprobiert, was es zeitlich für dich heißt, wenn du jetzt, was weiß ich, 200 Diffs liegen hast und eine Vollversion im Vergleich dazu, dass du dir nochmal, was weiß ich, jede vor der Woche nochmal eine Vollversion machst?
Mein Problem ist, ich komme gar nicht so weit. Nach 7 Wochen ungefähr läuft das Laufwerk voll und dieses tolle Acronis hat keine Option, da einzelne differenzielle Backends rauszulöschen.
Du musst unterscheiden zwischen differenziellen und inkrementellen Backup. Beim einen von beiden, ich weiß jetzt nicht welches, brauchst du die dazwischenliegenden Versionen und beim anderen nicht.
Und wie sage ich ihm, merges alle Inkremente zwischendrin zu einer neuen Vollversion und schmeißt die Version weg?
Weiß ich nicht. Nee, also es geht darum, beim Erstellen, du machst also einmal am Anfang eine Mastercopy und dann kannst du immer wieder von der eine Differenz abspeichern oder du kannst eben die Differenz zur letzten Differenz abspeichern. Und das war wahrscheinlich deine Frage, wenn du so eine Kette von Differenzen hast, wie man das wieder herstellt. Und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht mal probiert. Da würde ich rein vom Bauchgefühl her eher die Finger davon lassen.
Du machst doch Backups sowieso während des Betriebs von deinem Rechner, oder?
Ja.
Warum machst du dann nicht ein Backup von den offenen Krypto-Containern und Backups quasi den Inhalt in einen wieder Krypto-Container hinein?
Ach, die Idee ist eigentlich super, wenn ich mal einen drauf bekomme.
Das ist ziemlich effizient. Also musst du nur wenig Daten verschieben. Also du kannst sogar überlegen, ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, aber ich mache das zurzeit so, dass ich lokale Snapshots mache. Das muss ich noch ein bisschen auspeilen, aber so, dass ich eben immer ein paar Schritte zurückgehen kann, wenn ich jetzt gerade eine Datei gelöscht habe oder so. Und dann schiebe ich die Unterschiede der Snapshots auf ein snapshot-fähiges Dateisystem im Backup und kann dann dabei Bedarf, wenn das mal irgendwann voll läuft, die älteren auch löschen. Also ist noch nicht ganz ausgefeilt, aber vielleicht kann man in die Richtung weiterdenken.
Ich werde meine Software umstellen von rsync auf rdiff-snapshot.
Noch eine kleine Verbesserung, allerdings extrem experimentell. Man könnte sich einen Container selber entwickeln, der wiederum merge-fähig ist, ohne das passende Passwort zu haben. Das heißt, du hast sozusagen zwei Krypto-Container, die leicht unterschiedlich sind, die mergen wir zusammen und erst wenn das Passwort bekannt ist, kann man die Merge-Konflikte auflösen. Würde allerdings auch relativ einfach gehen, wenn ich FreeNet richtig verstanden habe. Die benutzen so ein ähnliches System, um ganze Dateien zu backuppen bzw. irgendwo hinzusichern.
Ich bin Admin, ich bin erzkonservativ, ich hasse Hipster-Scheiß. Ich könnte eigentlich bereits der CDU beitreten, so konservativ bin ich. Das ist einfach so ein Berufsparanoia. Und bei Backup, das Wort experimentell in den Mund zu nehmen. Also ich habe alle Software rausgenommen, die nicht mindestens 5 Jahre da ist und nicht mindestens 5 Jahre lang Updates erhalten hat. Ja, aber die haben ihr Dateiformat in den letzten 5 Jahren ein paar Mal geändert und Bugs fixen müssen. Die sind nicht mal stabil. Das ist so eine Software von, ja, sie geben sich Mühe, aber auf keinen Fall benutzen. Wir wechseln das Thema. Also die Frage ist ja erstmal, wie kriege ich raus, was ich backuppen möchte? Das ist relativ simpel. Ich mache erstmal die Aufräumaktion, ein ls-la über mein Home. Da kommt eine lange Liste raus. Die erste Liste gebe ich endlich so durch und fange an, die Sachen zu annotieren. Somit include fürs Backup, exclude fürs Backup, Scheiße, auch liegt der alte Kram hier rum, delete. Liste verarbeitet dann weiter, kriegt die Delets raus, schmeißt sie raus. Das wird für eine rsync eine Liste mit minus minus exclude file. Und dann gibt es ein minus minus include file. Und damit habe ich für jeden Rechner, der ins Backup kommt, eine Liste von Sachen, die eben gebackupt werden sollten. Jetzt starte ich den rsync mit den von mir gewählten Default-Parametern. Irgendwann liest die Mempage für den rsync und weiß, was der gut tut. Bei mir ist das ein rsync minus verbose archive. Archive enthält Zeitstempel, Teilrechte und Zeitmodification. H für Hardlink Detection, U für vergessen, X ist im gleichen Dateisystem bleiben. Minus, jetzt kommt hier die Include-List rein. Oder die Exclude-List. Vergessen. Wir kommen nachher drauf, Backups zieht man, Backups pusht man nicht, weil pushen relativ mehr Schadenspotenzial, wenn wir nachher die Bedrohungsszenarien anschauen. Das heißt, User at remote backup Wunsch-Client nach Krypto-Backup. Und das hier geht nach auf die Platten drauf.
Und der Wunsch, den ich eigentlich habe, ist, damit habe ich immer den letzten Stand. Ab und zu mal mache ich ein CP-Rekursiv-Archive, erzeuge wieder von der Kopie, dann habe ich meinen älteren Stand. Das mache ich ungefähr so lange, bis die 2 Terabyte voll sind. Damit update ich immer die letzte Kopie, die ich habe. Und mein Wunsch ist eigentlich, dieses manuelle Verfahren umzustellen auf RDIF-Backup. Eigentlich benutzt man den genauso wie in rsync, kennt die gleichen Parameter, aber der legt zu den Dateien, die du schon als Ordnerstrukturen hast, noch einen Ordner an, der heißt Metadata. Und damit sind die Diffs der letzten Version. Und im rsync kannst du sagen, emulier mir mal ein Dateisystem mit diesem Datum und dann kommst du in die Zwischenversion ran.
Wenn man sehr viel Platz übrig hat auf seinem Backup-Medium, dann kann man die beiden sogar kombinieren. Das ist ein System, das ich für einen Rechner gemacht habe, der hinter einem sehr unzuverlässigen Link steht. Also es kann passieren, dass der während des Backup läuft eben mehrfach mal ausfällt für eine kurze Zeit oder für eine bisschen längere Zeit, sich immer wieder erholt, aber ist halt manchmal ungeschickt. Und was ich gemacht habe, ich habe ein Verzeichnis auf dem Rechner eingerichtet, in das per rsync das Backup hineingeht, und dieses Verzeichnis snapshotte ich dann mit rdiff Backup. Denn rdiff Backup mag es überhaupt nicht, wenn während der Backup-Operation irgendwie die Verbindung wegbricht. Dann muss man das umständlich und sehr, sehr lang dauernd zurücksetzen auf die letzte gültige Version. Allerdings, großer Nachteil, es braucht eben mehr als doppelt so viel Speicherplatz.
Ich gehe den gleichen Weg. Ich muss hier ein MacBook backuppen und der rdiff setzt voraus, dass beide die rdiff-Software haben, was bei dem MacBook einfach nicht gegeben ist. Ich synke erstmal auf die Platte einen vollen Bestand mit rsync und dann nehme ich den rsync-Bestand, den ich gerade habe, und gehe mit rdiff drauf.
Was hältst du von dem Vorschlag, den ich mal gehört, allerdings selber noch nie getestet habe, statt einzelne Stände nochmal wegzukopieren, Hardlinks anzulegen? Die Datei verschwindet, wenn sie im letzten vorhandenen Backup gelöscht wird.
Hilft es gegen Krypto-Trojaner?
Nein, es hilft, um eine gewisse Versionshistorie im Backup beizubehalten. Wenn davon ausgegangen wird, dass das Backup entweder ganz oder gar nicht weg ist.
Wenn du hardlinkst, schützt du dich zwar gegen Löschen, aber nicht gegen außerdienstliche Manipulation. Deswegen habe ich mich persönlich gegen Hardlinks entschieden. Aber ich halte generell nicht allzu viele Versionen vorrätig.
Die Auswahl der zu sichernden Dateien mit irgendwie rumkreppen und sich genau überlegen, was man das haben will, scheint mir recht kompliziert. Also ich mache es auch so, aber ich habe mal mit einer Methode rumexperimentiert. Ich merke mir das Datum vom letzten Backup und sichere einfach alle Dateien, die neuer sind.
Damit habe ich ein großes Problem, weil nämlich diese modernen Linux-Tools so unheimlich viele Temp-Files schreiben. Du kannst ja nicht mal ein Bild angucken, ohne dass 3 Dateien auf deinem Rechner manipuliert werden. Und deswegen habe ich nämlich genau dieses Include-Exclude-System gefahren. Ich dachte, ich will diesen ganzen Temp und Trash und Local Share nicht. Jetzt gehe ich einmal nach drüben.
Hast du da noch ein Git vorne dran, um deine Diff-Files eine Versionshistorie zu machen? Weil dann kannst du dir das im Prinzip relativ vereinfachen. Dass du nur ein Git-Diff machst und schaust, was hat sich denn überhaupt geändert zwischen meinen Files.
Wenn du weißt, wie du mit Git umgehen kannst, wenn du glücklich bist, kannst du es benutzen. Ich benutze es nicht, vor allem nicht für Binärdateien und vor allem für Backups.
Das sage ich nie. Ich meine nur für deine, also so wie ich das gesehen habe, machst du ja ls-la, wo du deine Dateien speicherst oder halt wo du deine Liste von Dateien rauskriegst, wo du dann später das Backup machst. Und das musst du ja händisch dann durchgehen.
Das mache ich einmal, bevor ich das erste Backup mache, um zu entscheiden, was ist denn hier backup-würdig auf der Maschine. Woher weiß ich, welche Daten im Rechner drauf liegen? Das sammelt sich für Jahre an.
Musst du die Liste dann nie wieder aktualisieren? Also weil, wenn du es wieder aktualisierst, dann mit dem ls hast du ja dann wieder die gesamte Liste, oder?
Also wenn ich mal auf die Idee komme, einen neuen Projektordner anzulegen, der nicht im typischen Pfad liegt, der bereits im Backup drin ist, dann müsste ich es in die Liste einpflegen.
Okay.
Aber so oft lege ich nicht tiefe Ordnerstrukturen in meinem Dateisystem an.
Ich kombiniere in der Tat die beiden Ansätze, die ihr gerade genannt habt. Und zwar habe ich auf irgendwo in Home Nico Temp oder sowas, habe ich eine Datei, die heißt halt timestamp.zielrechnername oder so. Und jetzt mache ich in der Regel sowas wie find tilde und dann, ich glaube, cnewer oder sowas, oder newerct oder so heißt es, dann dieser Dateiname. Und damit wird eben alles gesucht, was seit meinem letzten Zeitstempel sich irgendwo verändert hat innerhalb meines Home Directories. Natürlich ist, wie du sagtest, da jede blöde Datei drin, die nur eine irgendwie so ein kleineres Bild ist oder sowas, weil ich da halt durchs Dateisystem gebrowst bin, aber die kann ich dann en bloc mal komplett entfernen. Newer, ja. Also N-E-W-E-R und ich glaube noch ein C davor und also ich suche wirklich nach dem Zeitstempel des auf die Platte Schreibens, weil manchmal setze ich von Hand absichtlich einen Zeitstempel um. Ja, also jedenfalls will ich suchen, was sich da halt so geändert hat in letzter Zeit und dann dadurch quasi diese Liste, die du eben erwähnt hast, anpassen. Vielleicht hilft es jemandem, weil es dann ein bisschen weniger zu tun ist einfach, weil man dann sehen kann, okay, nur seit dem letzten Backup die mal ein bisschen durchschauen oder seit dem letzten und ja, seit dem letzten Find und dann aktualisiere ich eben diesen Zeitstempel wieder. Aber auch nur so für so größere Änderungen, weil sonst soll einfach alles ins Backup.
Sehen wir uns eigentlich einfach eine ganze Menge Abfall darauf rumliegen haben, den man irgendwann sowieso mal entrümpeln muss, entweder vor dem Backup oder nach dem Restore. Nichts hin. Also wir haben gerade bei dem Foliensatz aufgehört mit wie lange dauert ein Restore, wann ist es einfach unwirtschaftlich und peinlich. Das andere Peinliche von Leuten, die ihr Backup nicht im Griff haben, sind die Leute im britischen Gesundheitssystem. Die haben sich vom Kryptojahren überrennen lassen. Und ich bringe es aber nur, weil es halt ein valides Angriffsszenario ist, wenn wir bedenken müssen, wenn wir den Kram designen. Lass uns doch über Angriffsszenarien reden. Gleich. Ein Kommentar habe ich noch. Das andere ist einfach nur die Peinlichkeit mit, tut mir leid, dass ich letzte Woche nicht angerufen habe, ich habe deine Handynummer nicht mehr. Ich habe dein Handy vor die Straßenbahn fallen lassen, mit in die Badewanne genommen, mir klauen lassen. Es ist alles die gleiche beschissene Ausrede. Es sind deine Daten, kümmere dich drum. Du exportierst dein Adressbuch und nimmst dann über das serielle Kabel, das du hast, an USB, das Ding heißt diese Linux-Software, Wammut. Gammut und Wammut. Ja, Gamu und Wamu. Die machen auch Samsung. Ich habe damit auch mein Samsung-Adressbuch gesehen von so diesem wasserdichten Knochen, das BT2700. Du willst wahrscheinlich irgendwann mal dein Adressbuch synken, oder du machst es so ganz klassisch wie mein Vati, du hast deine Adressliste von Hand geschrieben und hast ein Stückchen Papier und gibst einfach immer das Telefon ein. Mir ist mein Telefonbuch tatsächlich wichtig, deswegen habe ich es im Backup drin. Wir wollen mal kurz über die Bedrohungsszenarien reden, die man so reinlaufen kann. Ziehen wir jetzt nach und nach durch und überlegen, was wir sinnvollerweise tun können. Komm wieder. Du meinst, dass ich es nicht bereits weggeneralisiert habe? Das eine ist Diebstahl. Es geht darum, dass jemand, der Sachen klaut, A, nicht auf die Daten draufkommt, dafür haben wir Krypto. Und B, geht es darum, dass ihr das verlorene Gerät ersetzen müsst. Und Diebstahl hat mehrere Formen. Das eine ist so ein klassischer Taschendiebstahl. Das andere nennt sich Hausdurchsuchung. Geht weiter mit Flughafenkontrolle. Das sind alles Formen, wo spontan Geräte wegkommen, wo man nicht vorher drüber nachgedacht hat. Die Asset-Vernichtung. Also so fiktiv euer Hausbrett ab, dann ist es eine ziemlich beknackte Idee, wenn sich alle Backup-Medien im gleichen Haus befinden. Das ist auch blöd, wenn ihr Sachen auf Papier gebackupt habt, so Briefe, Rentenbescheide, was auch immer euch der wichtig sein könnte. Dagegen hilft nur, ihr habt etwas außerhalb des Hauses. Wie weit außerhalb des Hauses, ob jetzt beim Freund gelagert, im Bankschließfach oder irgendwo tief unter der Erde vergraben, das könnt ihr euch nach Bedarf aussuchen.
Also zu meiner Zeit musste man ja noch mehr oder weniger freiwillig zur Bundeswehr und da gab es für die Datenhaltung drei Kategorien, eine rote, eine grüne und eine weiße, falls der böse Feind kommt. Die grünen musste man unbedingt mitnehmen. die roten, da stand ein Benzinkanister daneben und die weißen waren egal. Und das kann man beim Hausbrand eigentlich auch so machen. Also falls man dann überrascht wird, irgendwie so die wichtigsten Daten in einem kleinen Köfferchen, zumindest als Kopie, wie auch immer, da kannst du auch eine USB-Festplatte reinlegen, die dann alle Vierteljahre gebackt wird.
Ich mag das nicht, wie Leute sagen, es ist eine total knackige Idee, in das Haus reinzurennen. Das Problem ist, das ist so Rauch und es brennt in den Augen und du siehst nichts mehr. Und dann stehst du im Dunkeln in der Wohnung, wo du kaum atmen kannst. Wo ist es jetzt? Es ist eine absolut beschissene Idee, in ein brennendes Haus reinzulaufen. Tu das nicht. Ihr habt das Zeug vorher aus dem Haus rausgetragen, bevor es brennt. Das heißt Backup, das Konzept. Das Zweite ist, wir sitzen relativ nah am Atomkraftwerk Kundremmingen. Und die sind, Atomkraftwerke sind streitbar zuverlässig oder auch nicht. Das ist so ziemlich nah am Hausbrand dran, mit dem Unterschied, die Offsites, die hat sind eventuell mit betroffen. Verschiedene Leute haben versucht, mir einzureden, stell dir mal vor, Kundremmingen geht hoch, dann ist es dir auch egal, was du an Daten verloren hast. Ah, es gibt ein paar Randfälle, wo es mir nicht egal wäre. Stell dir mal vor, ich bin gerade entspannt in Portugal am Urlaub, genieße den Pazifik, Kundremmingen geht hoch und ich stelle fest, ja, also, da komme ich nicht wieder hin. Selbst wenn ich die Kram anfassen könnte, würde ich ihn nicht anfassen. Aber wir haben in Deutschland ein schönes Bürokratiesystem und stell dir mal vor, so heute, 2017, in 40 Jahren, 2027, kommt die deutsche Rentenkasse und meint, wir hätten da aus dem Jahr 2017 noch ein Problem. Ihnen fehlen Punkte, weil Sie Ihre Arbeitslohn nicht nachweisen können. Können Sie die bitte mal kurz die Gehaltsbescheide einreichen? Und dann hast du an der Stelle nämlich genau das gleiche beschissene Problem. Deswegen ist es relativ einfach. Wir machen ohnehin schon ein Konzept mit Offsites außerhalb des Hauses. Bring doch mal ein paar hundert Kilometer dazwischen. Dann hast du den rechten Fall nämlich gleich mit abgedeckt. Das muss ja auch nicht top aktuell sein. Du brauchst es ja nur für den Notfall der Notfälle der Notfälle. Für Kryptotrojaner gibt es ein paar Regeln. Das eine, ich kann einfach Alex Geschichten an der Stelle erzählen. Arbeitskollege von mir hat gemeint, er hat so einen Kryptotrojaner schon mal gesehen, gehört. Bei seiner Freundin in der Firma ist Folgendes passiert. Jemand hat auf so eine Mail drauf geklickt, nichts dabei gedacht. Und kurze Zeit später hieß es, warum verschwinden da auf dem gemeinsamen Arbeitslaufwerk plötzlich Dateien? Das ist irgendwie komisch. Es ist einem anderen Kollegen aufgefallen, weil das Ding auf dem Server rumgewütet hat. Und dann ist es schnell im Admin aufgefallen und wurde ein Rechner zwanglos geschaltet. Dann wurde das Backup eingespielt und geht's weiter. Ungefähr so hat es zu laufen, wenn es gut läuft. Müssen halt die da mal auf ein paar Stunden alten Stand arbeiten. Tut weh.
Darf nur den zwangs abgeschalteten Rechner nicht aus dem Server gehalten werden.
Nach einem Backup-Konzept kommt das Restore-Konzept. So Kryptotrojaner haben die Eigenschaft, die pflanzen sich von Rechner zu Rechner fort. Und nehmen wir vereinfacht mal an, für die Denkweise zum Szenario, die schlagen sofort zu. Also der fängt sofort an zu wüten, während auf mehr Rechner ist. Das ist ultra gemein, wenn ein Kryptotrojaner, der verzögert, anfängt zu arbeiten. So, ich fange ihn mir ein, er infiziert das gesamte Netzwerk, fängt an auszuspionieren und wenn er damit fertig ist, dann fängt er an zu verschlüsseln. Dann habe ich eigentlich schon mit dem Ausspionieren mein Problem. Dann restiert mir nachher das Backup. Gegen den Kryptotrojaner hilft einfach, dass du A, nicht mit deinem Backup-Medium verbunden bist, damit er da nicht drauf kommt. Und B, sprachen wir vorhin beim AirSync über die Richtung. Mal fiktiv die ganzen Geräte, die bei mir ein Backup machen wollen, auf die Platten. So was wie ein Handy oder ein Laptop. Mal fiktiv, die würden ihr Backup per SSH drauf pushen. Dann könnten die drauf rumschreiben. Das heißt, wenn eins von den Geräten irgendwie rottig ist, macht das Backup für alle anderen Geräte kaputt. Backup pusht man nicht, das Backup zieht man. Und korrekterweise sollte es auch ein ultraschlanker Host sein, aber hatte ich halt nicht verfügbar, ich arbeite auch in dem Backup-Gerät. Dafür gibt es die Offsites.
Wie unterscheidest du zwischen guten und bösen Backups?
Was sind denn böse Backups?
Also, gibt es nicht.
Wie unterscheidest du zwischen guten und bösen Backups? Gibt es da einen Automatismus drin, der sagt, Kryptotrojaner erzeugt ja typischerweise mal richtig viele Änderungen? Oder also kannst du einfach sagen, wenn mein Backup unverhältnismäßig hoch ist oder wenn es irgendein komisches Muster aufweist, fängst du das ab oder also ist es noch in Planung?
Datenbedarf, Lokalität. Also Sachen, mit denen ich täglich arbeite, werden mir Manipulationen sehr schnell auffallen. Wenn du was Hass, dass ich seit 3 Jahren nicht mehr angefasst habe und nur da habe, damit ich in 10 Jahren mal nachgucken kann, wie ich es damals gemacht habe, wird es mir wahrscheinlich nie auffallen, dass es überhaupt kaputt ist. Wahrscheinlich werde ich vergessen, dass ich die Daten überhaupt habe. Das heißt, ich spekuliere drauf, dass es mir irgendwann mal auffällt, dass die Daten kaputt gemacht wurden und dass ich eine Version habe, die hinreichend alt und verzögert ist. Was unter Umständen bei einem verzögerten Krypto-Trojaner nicht der Fall sein könnte. Aber da müssen wir uns darüber unterhalten, so wie gut, wie sloppy sind meine Backups und wie sehr muss ich das schon als gezielten Angriff werten. Denn das ist der wichtige Punkt, gegen gezielte Angriffe habe ich gar nichts gemacht. Wenn jemand halb mit dem Gummiknüppel das Passwort rausprügeln möchte, dann habe ich keine sinnvolle technische Chance dagegen. Und das hier hat auch mehrere Formen. Es gibt das hier mit dem Gummiknüppel, die Briten nennen es Ball gehabt. Also üblicherweise fängt man Backup an mit, man denkt mal, man macht Gedanken über Festplattenkryptographie mit dem System deiner Wahl, unter Windows würde ich Krypt benutzen, unter Linux benutze ich ein Krypt Setup. Was die BSD-Leute machen, weiß ich gar nicht. Und kopiert irgendwie Daten drauf. Da reicht am Anfang ein Kopierbefehl, den kann man später mal verbessern. Was bei mir weiter zukommen wird, ist, jeder eingehende Brief wird abfotografiert. Das Foto läuft dann automatisch die Texterkennung durch, wird archiviert, das ging dann sich elektronisches Dokumentenmanagementsystem. Dann bin ich nämlich das Problem los, dass beim Hausbrand auch meine Dokumente abbrennen. Denn für meine elektronischen Sachen habe ich mir bereits Gedanken zum Backup gemacht. Jetzt habe ich keinen Bock, über Papier-Backup nachzudenken. Ich nehme das Papier-Backup einfach ins elektronische Backup und verbrenne. Über Schutzmaßnahmen sind hinreichend schon geredet. Wir haben gesagt, gegen Feuer hilft eine Offsite. Und gegen Diebstahl hilft es einfach, die Daten nochmal zu haben und sinnvolle Krypto zu haben. Gegen Grundremmingen, haben wir gesagt, hilft weiter entfernte Offsite. Also gegen atomaren GAU. Und beim Krypto-Trojaner waren wir uns nicht so ganz einig. Wir sagten irgendwas, das Backup muss disconnected sein, nicht online. Und es muss sloppy geführt werden, damit ich eine Manipulation mal manuell wahrnehme. Und ich entscheide, ich möchte jetzt ein Backup wieder einspielen. Wir hatten mal so spekuliert, ob man, um den Krypto-Trojaner eins auszuwischen, wenn es so ein Blöder ist, eine Datei anlegt, die mit dem Rechner Aktion macht. Eine Datei mit, wenn die angefasst wird, fährt er zwangsweise runter. Und dann sehe ich so, warum hat er jetzt gerade runtergefahren, was ist da eigentlich passiert. Wenn es Intrusion Detection System implementiert ist über ein Notify, könnte man tun. Die Frage ist, wie viele Krypto-Trojaner fallen bisher in das Bild und würden das die Lösung attraktiv machen?
Also ich kann nichts Genaues dazu sagen, aber ich weiß, dass es hier an der Uni mindestens ein Institut gibt, wo auf allen Studenten-Accounts im Home-Verzeichnis donottouch.jpg rumliegt und uns wurde nur gesagt, wir sollten sie wohl diese Datei besser nicht anfassen, sonst bekämen wir Ärger mit dem Admin. Und uns wurde gesagt, dass es dafür einen historischen Grund gibt. Genauer wurde es aber nicht spezifiziert. Also es wird gemacht und es scheint auch sinnvolle Anwendungen zu geben.
Wie läuft denn ein Krypto-Trojaner durchs Dateisystem? Nimmt er einfach nach Einholz, kriegt den über eine API sortiert nach Dateinamen und ich will einfach den ersten Dateinamen haben, dass er den zuerst erwischt?
Welche Einholz? Geht in Windows?
Die heißen bei NTFS ein bisschen anders, aber auch da gibt's die. Ich mag mit euch über Backup-Medien sprechen. Bei mir sind es Festplatten, aber wir könnten mal über Alternativen reden. So was wie Magnetbänder oder wir brennen es auf optische Datenträger, zum Beispiel Blu-ray, oder wir drucken es einfach aus und die Cloud. Ja, die Cloud ist schön.
Ich meine, bei dir ist es im Grunde auch eine Cloud, die du halt nur auf einem eigenen Rechner machst.
Meine ist sicher gegen gutes Wetter.
Hä?
Nicht so richtig. Ich bin das Mikrofon weiter.
Also, wenn man davon ausgeht, dass Krypto-Trojaner ja oft dumm sind, also man kann sich ja mal gegen die 99% Dummen versuchen zu schützen und dann, gut, die 1% Schlauen sind halt ein bisschen blöd, dann kann man ja so ein paar Systeme kombinieren. Also, Jürgen hat gerade eingeworfen, ja, die sind ja quasi alle unter Windows, jetzt gibt es da vielleicht noch 0,01% unter BSD-ähnlichen Systemen oder so. Man könnte ja mal so eine Datei anlegen und dann, also wenn man jetzt ein Mehrfachbetriebssystem hat, dann bei jedem Booten des Systems zum Beispiel diese do-not-open.docx in, was weiß ich, was da gerade läuft, LibreOffice oder so aufmachen und dann nochmal abspeichern oder dann irgendwie schauen, ob die aufgeht oder so. Wenn jetzt der Krypto-Trojaner nur unter einem System wütet, dann hat man vielleicht beim Booten des anderen das Problem schon detektiert. Und außerdem könnte man das natürlich auf dem Backup-Rechner machen, dass der also versucht, andauernd so verschiedene, also der hat ja vielleicht noch Ressourcen frei, dann kann der Backup-Rechner mal in einem Cronjob periodisch über verschiedene Dateien des Dateisystems rüberlaufen und dann schauen, ob plötzlich vermehrt JPEG-Dateien oder Ping-Bilder oder Videos oder Microsoft Office-Dokumente oder ähnliches nicht mehr sich öffnen lassen und wenn ja, dann vielleicht mal Alarm schlagen.
Im Gegenzug würde ich jetzt mal durchrechnen, was kostet mich eigentlich das Backup, wie viel Arbeitszeit will ich reinstecken, was kostet mich die Arbeitszeit von Risto und wie hoch ist der Verlust?
Also ich hätte noch einen Vorschlag zum so Änderungen oder Krypto-Trojaner relativ leicht zu erkennen. Man kann einfach hübsche Bildchen aus dem Diff generieren. Und das menschliche Gehirn, das ist sehr stark darin, irgendwo Muster zu erkennen, beziehungsweise zu erkennen, was so üblich ist, habe ich für mich mal programmiert. Gut, ich habe dann einen Fehler im Backup-Programm damit detektiert. Ich hatte noch nie so das Pech, einen Krypto-Trojaner zu haben, aber also sowas wäre zum Beispiel was Interessantes. Ich weiß es nicht, ob es sowas käuflich gibt, aber irgendwie eine Möglichkeit aus einem Diff, beziehungsweise auch eine Folge von Diffs, ein Muster zu erzeugen und das menschliche Gehirn sieht dann in dem Bild relativ leicht, wenn irgendwas komplett anders läuft als sonst.
Also mal fiktiv, ich würde den Krypto-Trojaner irgendwie automatisiert erkennen, entweder weil er gewütet hat oder weil er gerade im Wüten ist. Was möchte ich denn tun für Schritte?
Ich bin gerade abgelenkt. Nochmal.
Wenn ich den Krypto-Trojaner erkannt habe, dass er gewütet hat oder gerade warum wütend ist, was möchte ich denn für Schritte unternehmen?
Ja gut, wieder das Restore halt.
Also vor dem Restore kommt erstmal diesen Krypto-Trojaner zu stoppen und den Rechner zu finden, der das macht und den platt zu machen.
Ich hätte jetzt auch gesagt, dass du schaust vielleicht, dass es Keyfile gar nicht rauskriegt. Du kannst zum Beispiel über DNS, also wenn du dein DNS halbwegs unter Kontrolle hast, kannst du da ein bisschen was machen. Also der OpenDNS bietet da so einen Dienstmals an, wo die ist, also ich weiß nicht, ob das jetzt ausschweift, aber mit OpenDNS kannst du halt so Malware-Domains, wo die schon identifiziert haben, kannst du abfangen, dann werden die nicht aufgelöst. Und wenn es jetzt so eine Domain ist, wo der sein Key-Material hochladen würde, indem dass du dir dann wieder bei denen kaufen kannst, dann kannst du das schon gleich unterbinden. Und wenn das Key-Material nicht hochladen kann, dann verschlüsselt der hoffentlich nicht, je nachdem, wie die den halt geschrieben haben.
Also wie ich es bei Petir und Petir verstanden habe, ist, sie sind erstmal eingebrochen, haben dann großartige Industriespionage betrieben und haben sich dann das lohnenswerteste Ziel gesucht, um ein einzelnes Unternehmen zu erpressen. Halte ich für sehr fortschrittlich.
Gut, also gegen sowas
also erstmal
ist schwer dagegen anzukommen. Also wenn je nachdem, was du halt für Ressourcen da aufwendest oder was der Angriff für Ressourcen aufwendet, irgendwann verlierst du halt. Also sicher bist du nie.
Irgendwann mal werte ich das Ding als persönlichen Angriff und nicht mehr als was ich in allgemeinen Mitteln abfangen kann.
Also ich hatte es so verstanden, dass das Szenario ist, okay, wir haben den Krypto-Trojaner bei mir auf dem Rechner. Das sollte erkannt werden, damit die verschlüsselten Dateien nicht einfach unbemerkt automatisiert Tag für Tag ins Backup wandern und irgendwann das Backup nun auch nur noch Krypto enthält. Sobald nämlich der Krypto-Trojaner detektiert ist, macht man den Rechner platt und macht einen Restore. Das einzige Wichtige ist, ihn zu erkennen, nicht, dass dann unbemerkte Manipulationen die Historie irgendwann hinten runterfallen lassen.
Meine Meinung ist, du musst den Risiko sowieso manuell ausführen, das heißt, du kannst vielleicht die Dateien durchgucken, wann denn die letzte OK-Version
platt liegt. Sofern du noch eine hast.
Ja, wie ich vorhin sagte, wenn dein Backup-Rechner nicht vertrauenswürdig ist, geht das zwar nicht, aber wenn der vertrauenswürdig ist, was er sein sollte, dann kannst du auf dem Backup-Rechner alle möglichen Dateitypen prüfen. Bilder, Git-Repositories, Dokumente. Sobald eines nicht mehr lesbar ist, dann fragst du schon mal, Admin, ist das normal? Und wenn plötzlich 20 nicht mehr lesbar sind, dann ist vielleicht irgendwas nicht mehr so normal.
Dies würde allerdings auch eine wunderbare Möglichkeit dem Krypto-Trojaner bieten, sich zu verbreiten, wenn dann irgendeine Sicherheitslücke ist und der erstmal alle Dateien anschaut von ganz vielen unterschiedlichen Formaten, die dann auch alles unterschiedliche Programme zum Testen haben. In irgendeinem ist dann vielleicht eine Sicherheitslücke und die kann dann genutzt werden, um dann das gesamte Backup zu infizieren.
Ich habe bei mir gesagt, jedes unvertrauensfähige Gerät muss in der Lage sein, eine Offset zu replizieren, deswegen repliziert er den Krypto-Container, indem er es einfach ins Gerät aufnimmt. Ich habe überlegt, ob ich ihn einfach den Krypto-Container mit dem DD repliziere, und das Problem bei einem DD ist, A, kann ich Quelle und Ziel vertauschen, was bei mir sehr riskant ist, und B, ist das Risiko, dass ich die gesamten 2 Terabyte durchdumpen muss. Ich brauche ja nur den Diff dazwischen. Deswegen sage ich halt, bau mir das RAID wieder zusammen mit den beiden Platten, die du gerade vor dir hast. Das regelt die Richtung und das regelt auch das differenzielle Schreiben von Datenträgern. Der wichtige Punkt ist, dann wurden beide Platten angefasst und sind im RAID offiziell aktueller als die anderen Platten. Ich muss sie dann mit MDADM-fail aushängen. Gehen wir mal kurz mein Backup durch. Also, ich habe hier normalerweise 2 Platten in dem RAID 1, da landen meine Daten drauf. Die haben einen Krypto-Container. Da kommen Daten drauf. Ich entscheide mich jetzt, die Offsite, die ich habe, Platte Nummer 3, auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Maschine ist aus, ich stecke die Platte Nummer 2 aus und trage die Platte Nummer 2 hier hin. Sag ihm, baue mir das RAID wieder zusammen. MDADM ist Sample Scan. Ich stelle fest, Platte 2 ist nur als Platte 3, bringen wir Platte drauf einen aktuellen Stand, macht einen Diff, dauert weniger als eine Stunde. 2 Terabyte durchgedumpt würde bei mir ca. 6 Stunden dauern. Dann sind aber beide Platten angefasst, das heißt, wenn ich jetzt runterfahre, die Platte 2, die hier rübertrage, und ich sage, baue das RAID zusammen, sagt er mir, hier, die Platte 1 ist jetzt leer, die ist total veraltet, keine Ahnung, was da passiert ist. Deswegen ist der korrekte Weg, ich sage dem Fehl, die Platte 2 wieder her und sagt, bauen wir das RAID zusammen. Und dann ist die Platte 1 in dem RAID der Master. Macht einen Synchron Platte 1 und Platte 2, stellt fest, sie sind beide identisch, baut das RAID wieder auf, RAID steht. Wenn ich das Ding ohne Fehl hier rüber trage, sagt ihr mir, Platte 1 ist irgendwas Krudes, ich schmeiß sie mal aus dem RAID raus.
Du hast aber jetzt das Problem, dass du die ganze Platte tragen musst. Also du, wenn du jetzt 2 Terabyte hast, dann musst du auch 2 Terabyte durch die Gegend tragen. Du kannst nicht nur einmal das Default durch die Gegend tragen.
Ich trage um den gesamten Krypto-Container, egal wie viel drin ist.
Ja, genau.
Auch wenn es jetzt schon wieder etwas vom Thema überholt wurde, gerade eben wurde mal Append-Only-Backup hier im Publikum erwähnt. Auf CDs kann ich mir sowas zum Beispiel vorstellen. Man brennt eine unfinished Session oder man finisht die CD nicht und brennt jedes Mal nur seine neuen Daten hinterher und ist sich sicher, dass die bisher bestehenden Daten nicht angefasst wurden, weil es vom Prinzip her gar nicht möglich ist. Gibt es das auch auf Blu-rays oder auf ähnlichen neuen Medien?
Das Mikrofon weiter. Frag doch bitte erstmal. Wir reden jetzt über verschiedene Backup-Medien und ich habe mich gegen Google entschieden. Das letzte Mal war das im Jahr 2012, als ein Kollege meinte, boah, die kosten nur ein Drittel von Festplatten. Boah, ist das cool. Pro Blu-ray hast du 25 GB. Erste Frage, die ich habe. Wie lange lebt ein optischer Datenträger? 10? Haben wir es schon getestet für Blu-rays? Sind die schon alt genug? Nö, meine sind nach 7 Jahren alle kaputt gegangen. Also bei mir ist von den selbstgebrannten CDs nach 7 Jahren keine überlebt. Die gekauften haben 8, 9 bisher überlebt. Also. Genau, optische Anträge haben echt das Problem. Also sie kommen mit Sonneneinstrahlung nicht klar, sie kommen mit Wärme nicht klar, mechanische Verformung ist ein Problem, Staub ist ein Problem, Lesegeräte veralten. Ich habe mir persönlich optische Datenträger abgeschafft. Also persönliche Entscheidung. Vor ein paar Jahren hat mir mein Kollege vorgerechnet, dass Blu-ray doch so viel billiger wären als Festplatte. Du speicherst nur. Jetzt hätte ich bei den modernen Datenträgern, wenn du pro Datenträger 25 GB speicherst und willst du ein gesamtes Home auslagern, brauchst du schon mal mehrere Blu-rays. Du musst die Dinger plötzlich beschriften, verwalten, korrekt sortieren. Du beim Restore weißt, welche du brauchst. Dann willst du mal ein differenzielles Backup machen oder sagst du einfach, scheiß auf differenzielles Backup, mach immer Vollbackups. Dann kostet es plötzlich mehr. Wenn du so kleine Scheibchendatenträger hast, die immer nur einen Datenslice tragen können, dann musst du plötzlich auch Gedanken machen, wie du den Kram verwaltest. Du brauchst eine übergelegene Struktur. Ich habe gemeint, so viel billiger ist das nicht, dass ich mir darüber Gedanken machen möchte. Ich investiere das Geld in die Festplatte. Noch kleinere Festplatten nehmen, wir können auch 2,5 Zoll Festplatten nehmen.
Was deine Festplatten und die RAIDs angeht, da sehe ich jetzt noch zwei Probleme, von denen man vielleicht eins lösen kann. Also das eine hast du ja schon angesprochen, dass die Festplatte 2, wo jetzt rechts dieses Pfeilchen mit Feld dran steht, dass die quasi verändert wird, sobald die ihre Daten auf die Festplatte 3 transferiert. Ich denke, es müsste möglich sein, da so eine Art Overlay, ja nicht Dateisystem, aber Overlay-Block-Layer reinzusetzen. Ich frage mich nicht, wie das geht, aber das geht bestimmt, sodass alle Schreibzugriffe in einen irgendwohin halt wandern, also nicht auf die Platte durchschreiben, sodass die Platte dabei gar nicht verändert wird, denn das willst du ja gar nicht. Dann könntest du sie zurücktragen und sie hätte noch den ursprünglichen Stand. Und ich denke, das ist ziemlich einfach zu realisieren, vielleicht sogar mit Loopback-Block-Devices und dann... Eventuell kann man das Ding auch Read-Only einbinden, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht für das RAID. Müssten wir halt mal nachschauen. Und das andere Problem, das ich sehe, ist, dass natürlich die Festplatte 1 dann einmal komplett durchgeschaut werden muss und die Festplatte 2 auch, was eventuell dazu führt, dass die nicht mehr so lange halten, weil die ja ständig sehr, sehr viel in Betrieb sind. Klar, dafür hast du Backups, aber reduziert wahrscheinlich die Lebenszeit, würde ich sagen.
Nachdem ich den differenziellen Sync gesehen habe, habe ich überlegt, so, wie verwalten die das? Und ich habe nicht nach der Implementierung des MDADM gesucht. Ich vermute, der hat irgendein übergeordnetes Block-Layer-System, bevor es aufs RAID geht. Und der weiß, welche Blöcke geschrieben wurden. Der musste nämlich nicht das gesamte RAID synken. Ich denke, hier gibt es bestimmt einen Read-Only. Read-Only. Also der Vorschlag wäre, Platte anstecken mit Allo-Setup, ein virtuelles Device erzeugen, das Read-Only ist, virtuelles Device und Platte 3 ins RAID aufnehmen, manuell angeben, MDADM Assemble, Dev LO 0 und Dev SD 3. Können wir mal ausprobieren, ob das MDADM da rumzickt. Eine interessante Idee. Gefällt mir. Sehe ich mal aus. Cloud. Ein Arbeitskollegen, der hat gesagt, er backupt seine Daten bei drei Cloud-Anbietern, er vertraut doch nicht einem. Blöd wäre es natürlich, wenn die alle ihr Storage-Backup bei Amazon angebietet hätten. Dann das Problem ist, bei Cloud, du weißt ja nicht, wo der Kram ist. Lass uns mal über Kosten reden. Ich kann man eine Tafel entwickeln. Das ist viel lustiger als es. Ich habe es durchgerechnet, könnte ich in Folien zeigen. Ja. So eine HDD, ich habe jetzt ein paar HGST gekauft, kostet grob gesagt mal 60 Euro pro 2 Terabyte. Erwartete Lebensdauer von so einer Festplatte, ist jetzt euer Erfahrungswert?
Mir fällt da was ein, und zwar, du sagtest vorher, das Backup sei in einem Krypto-Container. Wo liegt denn überall der Schlüssel und was passiert, wenn der weg ist?
Der Schlüssel liegt natürlich auf jeden dieser Platten. Und der Schlüssel wird geunlockt mit einem Passwort. Und wenn der weg ist, sind die Daten weg. Und wenn alle 5 Schlüssel weg sind, dann...
Okay.
Aber wenn alle 5 Schlüssel weg sind, ist er automatisch meine 5 Datenbestände weg. Dann kann es mir auch egal sein.
Und das Passwort ist schon in deinem Kopf. Und wenn das weg ist, dann brauchst du das Backup nicht mehr.
Ja. Wir können uns da mal über so moderne Konzepte wie digitale Nachlassverwaltung unterhalten. Die haben wir alle ausgeklammert. So eine HDD kostet 60 Euro pro 2 Terabyte. Erwartete Lebensdauer von einer Festplatte, behauptet ihr mal 3 Jahre. Mir ist im Dezember die erste SSD gestorben. Die habe ich nach 3 Jahren durchgeschrieben. Und zwar hatte die 6000 Betriebsstunden, 4000 Power-On-Zyklen. Und die war einfach nicht mehr lesbar. So eine SSD, unabhängig von was ich herstelle, sagen, was das Ding an Schreibzyklen halten soll, kriegt ihr sehr gut durchgeschrieben. Ihr nehmt sowas wie einen Krypto-Container und dann verschiebt ihr mal eine Partition. Und nehmt einen Krypto-Container und nehmt einen Firefox und lasst ihn draufschreiben. Oder nehmt einen Krypto-Container mit einem CBC und dann so ein Block auf einer SSD hält nur 300 Schreibzyklen aus. Und in dem Moment, wo ihr Krypto macht, ist das Problem, dass das Fair-Leveling, der Algorithmus, der das Ding gleichmäßig abnutzen sollte und Schreibzugriffe verteilen sollte, nicht mehr funktioniert. Ich höre eine Gegenmeinung.
Ja, du kannst schon das Trim einschalten, auch für die Krypto-Container, aber es geht halt ein bisschen zulasten der Krypto. Also natürlich ist es möglich, das durchzureichen durch die Krypto-Ebene, durch die RAID-Ebenen und so weiter, bis dahin, wo du es halt willst, bis zum Dateisystem. Aber manchmal entscheiden sich die Leute absichtlich dagegen, weil sie halt sagen, nö, man soll halt nicht sehen, was sich hier tut.
Ich habe ein Debian Old Stable, für mich ist Trim ein relativ hypermodernes Feature, mit dem letzten Kernel-Update kam. Erklär doch bitte schon, was dieses Trim macht.
Also, soweit ich weiß, ist es einfach ausgedrückt eine Anweisung an den SSD-Controller, die ihm mitteilt, du, lieber SSD-Controller, ich brauche jetzt die Blöcke 200 bis 290 nicht mehr. Du kannst mit denen machen, was du willst. Der SSD-Controller wird die daraufhin als unbenutzt markieren und kann die eventuell dann, also in seinem Wear-Leveling-Algorithmus eben benutzen, um die dann früher zu schreiben als andere oder auch später zu schreiben, was er halt vorhat. Wenn ich das nicht machen würde und dann einmal einen Block schreibe, dann ist er eben ab dann für immer als belegt markiert.
Das heißt, der Trim ist herstellerabhängig implementiert und was ich damit reißen kann, hängt von der konkreten Implementierung ab.
Ja, wenn wir davon ausgehen, dass das Gerät dieses Zeug kann, und das können, glaube ich, alle modernen, dann muss nur dein Betriebssystem diesen Befehl absetzen und das wird es natürlich abhängig davon machen, welche Sektoren, also Blöcke oder ähnliches im Dateisystem gerade unbenutzt sind oder vom Crypto-Layer unbenutzt oder so.
Ich bringe das Stichwort Overprovisioning. Ich habe eine 1TB SSD, die sagt, tu so, als wärst du eine 600GB SSD und nimm den Rest halt für Wear-Leveling. Dann muss er trotzdem von seiner Firmware ab und zu mal auf die Idee kommen, Blöcke auszulagern in Bereichen, wo er nicht schreibt. Und ich habe mich nicht tiefer mit befasst, ich hörte nur Gerüchte, die meisten Wear-Leveling-Algorithmen würden nur dann einen neuen Block anfangen, wenn sie auch nur eine neue Datei anfangen. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Krypto-Container habe, schreibe ich den auf die gleichen Blöcke drauf. Ich emuliere das jetzt. Ich sage einfach mal, mache einen LVM-Snapshot und damit wandere ich auf andere Blöcke.
Ich hatte mich da mal vor einiger Zeit mal ein bisschen damit beschäftigt und habe beim Googler zufällig was gefunden, und zwar lustigerweise von einem CCC Ulmer. Der Stefan Schlott hat da mal einen Artikel drüber geschrieben, also falls es jemand interessiert mit so SSDs und Kryptos und so, wie man da damit umgeht.
Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich vom CBC, vom Cypher-Blockchaining, wechsle auf XTS, in der Hoffnung, dass er weniger Blöcke beschreiben muss und ich weniger schnell durchschreibe. Wollten wir Kosten reden. Ich schätze die Lebensdauer von HDD von mit 3 Jahren. Wenn es länger dauert, Glück gehabt. Also 3 Jahre mal 12 Monate sind grob gesagt so ausgerechnet 0,8 Euro pro Terabyte pro Monat. Runden wir mal grob auf, 1 Euro pro Terabyte pro Monat. Ich habe 5 Platten davon für 5 Redundanz, also zahle ich ungefähr 5 Euro pro Terabyte pro Monat. Für mein aktuelles Setup. Plus ein bisschen Strom. Strom habe ich mir extrapoliert mit, die Platte läuft die ganze Zeit durch. Die Zeit 30 Kilowattstunde, 12 Watt pro Platte. Keine Stromsparmodi, alle 5 Platten laufen. Bin ich bei 30 Euro pro Platte pro Jahr. Ich halte die anderen für unrealistisch, so lange laufen die Platten nicht. Mal an, kennt ihr schon Backblaze? Also, sagen ja, kommt in die Cloud, haben sie gesagt. Alles wird billiger, haben sie gesagt. Backblaze ist ein Anbieter, die packen ganz viele Festplatten in der RAID zusammen und meinen, pack deine Daten bei uns rein, wir machen das billig. So sieht deren Storage-Port aus. da kommen angeblich 60 Platten rein. Davon werden 15 Platten zu einem RAID 6 verschaltet. Das heißt, 2 Platten Parität, 13 Platten mit Daten. Und immer wenn die in ihrem smarten Fehler finden, dann ziehen die Platte komplett raus, schmeißen die weg und stecken neue Platte rein. Die bringen auch einmal pro Quartal ihren Festplattenlebensbericht raus. Sie führen nämlich Dokumentationen über alle Festplattenserien, die sie haben und was die so für Fehler werfen. Der gucke ich in der Regel, gucke ich gelegentlich mal rein, um zu schauen, welche Festplatte hat sich die wieder mal gut geschlagen. Das Problem ist, die Festplatten, die sich bei denen gut schlagen, kriegst du in der Regel nicht mehr zu kaufen. Die sind seit Jahren raus. Sie sind mal gefragt worden, sagt mal, was habt ihr bitte schon gegen Seagate? Nichts gegen Seagate, wir lieben Seagate. Die Platten kosten 50% von den anderen Platten und machen nur 50% mehr Fehler. Also als Business Case sind die super. Und ich habe für mich entschieden, dass mir meine Arbeitszeit zu wertvoll ist, nach den Platten zu gucken, ob die gesund sind und Platten auszutauschen. Ich kaufe einfach religiös bei anderen Herstellern und hoffe, dass ich die Platten weniger auftauschen muss und packe für ein paar Euro mehr drauf. Ich kaufe nur HGST und Toshiba. Aber das ist eine reine Religionsfrage, das müsst ihr für euch festlegen.
Da gibt es ja auch so die Glaubenskriege, dass man sagt, man kauft eine Platte, dann wartet man mal nochmal 3 Monate und dann kauft man wieder die nächste Platte, dass man die möglichst aus unterschiedlichen Chargen bekommt. Machst du das auch, oder?
Ja. Also, im Dezember 2016 ist meine SSD durchgeschrieben worden, die Kudoshia M4, einfach nur schreibtot. 2017-01 ist in dem RAID-Verbund eine Western Digital Green gestorben, 3 Terabyte. Und da habe ich einen Panikkauf gemacht, weil ich wusste, die zweite Platte ist auch eine Western Digital Green. Zur gleichen Zeit gekauft, ich vertraue da nicht drauf. Panikkauf bei Händlern, so kriege ich schnell irgendwo mal Toshiba und HGST her. Die kriegt man in der Regel nicht auf Vorrat, die bestellt man online. Platte eingebaut, RAID gesynkt. Entspannt zurückgelehnt und festgestellt, diese Platte kann ich irgendwann reinpacken. 2017-02, die zweite Wedi-Green stirbt. Alles richtig gemacht. Jetzt kann ich entspannt die nächste Platte bestellen und wieder ins RAID reinschieben. Also anhand einer Stichprobe, die ich habe, würde ich diese Theorie bestätigen. Es waren ursprünglich mal 3 Wedi-Green, die in einem RAID 5 laufen sollten. Dann hatten wir diskutiert, ob das eine gute oder schlechte Idee ist. Das Problem ist nämlich, Platten sind laut im Betrieb. Und wenn du sie in einem RAID zusammenschaltest, dann greifen die ganzen Energiesparmodi nicht, die die Platte runterfahren sollten und leise laufen lassen sollten.
Wenn man das Phänomen von weiter will und trotzdem 2 Platten gleichzeitig kaufen, dann kann man ja einfach 2 verschiedene Hersteller nehmen. In der Hoffnung, dass sie nicht aus der gleichen Fabrik kommt.
Backblaze hat so ein Angebot, so viel wie du hochladen kannst, 5 US-Dollar pro Monat, runden wir einfach mal auf 5 Euro. Krams. So viel wie du hochladen kannst. Das Problem ist, du kriegst dann einen kastrierten Windows- und Mac OS X-Client, damit du nicht auf die Idee kommst, irgendwelche coolen Schnittstellen zu benutzen. Wenn du die coolen Schnittstellen haben willst, sowas wie, du kriegst einen RSync-Dienst bei uns und kannst differenzielle Daten schieben, dann brauchst du den Businessplan. Und der Businessplan kostet 5 Euro pro Monat und pro Terabyte. Bei dem, der sich billigster Cloud-Anbieter überhaupt schimpft. Okay. Ich hab einen Cloud. Bin ziemlich nah dran. Vorgerechnet. Also ich bin nicht besser, bin kommen die Stromkosten drauf, aber dafür weiß ich, was mir die Redundanz hergibt und muss mich nicht darauf verlassen, dass der andere weiß, was er tut. Magnetband, wir hatten mal über die gemeinsame Anschaffung eines Bandlaufgeräts nachgedacht. Bandlaufgeräte kosten relativ simpel. Eine Kassette kostet grob gesagt mal 10 Euro und passt so viel drauf, wie drauf passt. Bei Generation 4 sind das grob gesagt mal 500 Gigabyte. 500 GB für 10 Euro steht ihr fest, kauft eine Festplatte. Das ist viel entspannter und macht weniger Stress. Generation 5 passt schon grob mal ein Terabyte auf das Band drauf. Allerdings sind ja die Lesegeräte noch relativ teuer. Das macht es einfach gesamt toll, wenn ich nicht unbedingt eine Firma habe, wo ich auf Kosten angewiesen bin, weil ich so viele Daten schreibe. Zum Beispiel das Krankenhaus. Das Krankenhaus, das ich im Zivildienst gemacht habe, musste der Admin dreimal pro Woche mit einer Box voller Magnetkassetten in den Keller laufen, in diese Lambertsche Zelle, die sie hatten, diese abgeschlossene, bombensichere Serverraum, wo das Kühlgraslauf innen und außen getrennt sind, damit auch nichts reinkommt. Das Ding aufmachen, zu dem Backup-Medium gehen, die Kassettenleiste rausziehen, neue Kassettenleiste reinschieben. Und die hatten ihre Boxen durchnummeriert, damit sie wissen, wann sie welche Box reinrotieren müssen mit den Kassetten. Dann machen Bandlaufwerke Sinn. Nach einer kurzen Evaluation wird jetzt Privatschulung entschieden, Laufwerk zu teuer, Generation 4 Band zu teuer, Generation 6 vergiss es. Das sind Zerschaffungskosten. Flure habe ich wohl mal durchgerechnet. Was kostet so ein Stapel Flures? Bin auf 26 Euro pro Terabyte gekommen. Lebenszeit, können wir spekulieren, ob es für euch billiger ist oder nicht. Ich habe halt gesagt, für mich ist halt der Aufwand beim Rotieren, differenziellen Backups, Beschriften, Zusammenfügen einfach zu hoch. Ich schließe einfach aus. Ich habe Latten gekauft.
Noch ein Wort zu den optischen Datenträgern. Also ich finde die eigentlich auch überflüssig. Die einzige Anwendungsfall, wo ich sie noch brauche, ist, Daten an Leute zu verschicken, wo ich weiß, dass ich einen USB-Stick nicht mehr zurückkriege.
Dafür gibt es doch heute Internetdienste. Ach, du lebst noch in einem Ort, wo das Internet langsam ist, hab's gerade vergessen. Es leben ja nicht alle in der Gigabit-Gesellschaft.
Du hast ja gerade schon wunderbar ein bisschen was über Kosten erzählt und auch über die, quasi wie lange die Backups da auch vielleicht leben oder wie lange diese Medien hier leben. Bei der Cloud wissen wir es nicht so genau. Bei der Festplatte sind es halt circa 3 Jahre, Magnetbänder vielleicht ein bisschen länger, Blu-rays 2 bis 20 Jahre oder so, hatten wir gesagt. Jetzt möchte ich dann nochmal eine Info geben, die vielleicht interessant ist. Man will ja unter Umständen auch mal kleine Daten sichern, aber die sollten sehr, sehr lange leben. Also in deinem Fall ist das vielleicht jetzt nicht so relevant, aber manche möchten ihr Schlüsselmaterial vielleicht irgendwo sichern, also sehr kleine Datenmengen. Und die müssen aber also möglichst unkaputtbar sein. Das kann man dann zweimal erzeugen und an verschiedenen Stellen der Welt deponieren oder so. Und dafür hat mir ein Arzt, den ich kenne, also der jetzt nicht so viel mit Informatik am Hut hat, einen guten Tipp gegeben, der dann von der Zeitung Die Zeit aufgegriffen wurde.
Die hat einen super Artikel für. Du beginnst mit einem Stück Klotz Holz oder einem Stück Metall, einer Fräse und einem
fast,
QR-Code.
Fast, also Holz und Metall sind nicht so, aber Steintäfelchen. Weil, also kein Witz, Die Zeit hat es auch schön dargestellt in einem super großen Bild und so. Wir finden jetzt noch Steintafeln von Ägyptern oder so. Die sind immer noch gut lesbar. Wenn du jetzt also deine Key-Materialien auf so eine Steintafel haust, dann wird die sehr, sehr lange leben, ist anzunehmen.
Aber welche Steine müssen es denn sein? Denn Papier war damals auch lange lebbar und ist heute kurzlebig.
Ja, was weiß ich, da fragst du jetzt mal einen Ägypter, der weiß das besser als ich.
Wenn euch jemand sagt, Papier lebt sehr lange, schau dir das alte Papyrus an, musst du sagen, ja, aber modernes Papier ist in kurze Fasern und der Toner ist lichtanfällig und das war mal langlebig, das ist es heute nicht mehr.
Kalkstein ist eine ganz schlechte Idee, aber eins von den ältesten Gesteinen, die noch da sind, wäre Granit. Da wäre vielleicht, wenn man sich an sowas ranwagt, und Granit kriegt man überall.
Lass uns mal kurz über Kosten reden. Was kostet so ein Fräskopf, wenn du den Granit kaputt machst?
Ich glaube, dass die Erfahrungen so mit Höhlenmalerei und sowas nicht wirklich relevant sind, weil man wisse ja gar nicht, wie viel Höhlenmalerei damals angelegt worden sind und wie viel davon heute noch lesbar sind. Und genauso auch mit Steintäfelchen oder Tontäfelchen oder was weiß ich. Ich meine, wenn die Steinzeitmenschen schon CDs gehabt hätten, dann wüssten wir halt, wie lange die haltet, aber vielleicht hatten sie ja welche, ja.
Ich muss kurz die Geschichte ergänzen, wenn ihr glaubt, dass eure Daten der Cloud sicher sind. Da gab es die schöne Artikel bei Heise, dass so ein Ex-Angestellter mit seiner Firma unzufrieden war und das Rache eben mal die Server platt gemacht hat. Da war auch nicht alles zu restoren. Und dann gibt es so Geschichten mit dem Ausfall von großen Firmen, wo es hieß, ja, bei Amazon war halt mal die Ad-Zeit Europa weg. Kommt halt mal vor. hast du den Vertrag nicht gelesen?
Zum Thema Magnetband muss ich sagen, ich habe lange Zeit auf Magnetbänder Backup gemacht. Das war zu einer Zeit, da hat man an Verschlüsselung noch nicht so gedacht. Und ich glaube, es war Generation 3 oder so, was ich damals hatte. Festplatte war damals teuer und maximal 100 Megabyte groß. Aber ja, auch da muss man irgendwie sich überlegen, wie mache ich denn Backup auf diese Bänder und wie verwalte ich welches Band eigentlich, welches ist. Typisches Verfahren war seinerzeit irgendwie für jeden Wochentag ein Band zu haben und dann immer nach einer Woche wird überschrieben oder so. Und außerdem hatte ich dann mal das Problem, weil sie war ja nicht verschlüsselt, und euer Band war nicht mehr so richtig lesbar. Zumindest nicht mit meinem Bandleser oder Bandgerät. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich es einfach wegschmeißen soll, weil vielleicht kann man das ja woanders noch irgendwie lesen. Ich bin dann damals irgendwie mit dem Band zu den Kernresonanz-Leute und habe mal gefragt, ob ich mal kurz ihren großen Magneter benutzen darf. Der ist wirklich stark. Das hat mir das Band aus der Hand gerissen.
Simon, ich wollte nur was hören über korrelierte Festplattenkontakte. Der Herr hat mir ein staub- und wassergeschütztes Festplattengehäuse empfohlen, um die Offside-Platten häufiger an- und abstecken zu können. Und sagt ja, dann, das ist zur Lagerung ist ganz praktisch, weil so eine Festplatte ist in der Regel anfällig gegen Umgebungsfeuchtigkeit.
Also mein Vorschlag war halt irgendwie, das in ein halbwegs sichtes Gehäuse zu packen. Zum einen, falls irgendwie dein Lager mal absäuft aus irgendwelchen Gründen. Und zum anderen, ja, du hast ja irgendwelche Kontakte an den Steckern dran und da steckt halt kein Stecker drauf wie am PC normal, sondern da kommt jetzt halt irgendwie ein Haufen Luft dran. Das Zeug ist zwar normal jetzt immer noch beschichtet oder sowas. Die Frage ist, wie lange lagerst du die Platten? Wenn wir von, keine Ahnung, jetzt mal ein paar Jahren Lagerzeit ausgehen, irgendwie 5 oder mehr, dann kann es halt schon mal sein, dass du Probleme hast, wenn du dann den Stecker wieder draufklippst mit Mist, mein Ding kann das irgendwie nicht mehr lesen. Du musst anfangen, die Kontakte abzuschleifen und sowas, was halt auch nicht so vorteilhaft ist. Und prinzipiell, das ist halt irgendwas, was jetzt nicht so dafür gemacht ist, dass man das sich ins Regal legt und sagt, okay, jetzt staubt er mal 20 Jahre vor dich hin. Weiß nicht, also würde ich ein Langzeit-Backup anlegen, würde ich das auf jeden Fall irgendwo einpacken.
Mir kam davon unabhängig gerade noch eine Idee, wo ich mal deine Meinung hören wollte. Offside-Backup sollte ja möglichst irgendwo anders sein. Was hältst du von der Idee, man nimmt sich einen möglichst billigen, möglichst langsamen Paketdienst, packt seine Platte ein und verschickt sie an eine nicht existente Adresse am Ende der Welt. Und immer wenn sie zurückkommt, synchronisiert man neu.
Ich bekam letzte Woche von einem Freund einen Anruf, danke für deine Postkarte aus Brasilien. War das aus Brasilien? Welches Jahr war das überhaupt? Ich muss überlegen, es ist eine Weile her. Lass mich überlegen, warte. 2015, welche Monate, haben vergessen. Ich hielt es für einen bescheuerten Einzelfall. Am Wochenende von Fatih an, danke für deine Postkarte. Welche? Schweiz, Liechtenstein? Nö, mit Zuckerhut irgendwas. Ups, es ist kein Einzelfall. Aber da weiß ich nicht, ob bei denen der Geheimdienst lange gebraucht hat, den Kram zu scannen, bis sie ihn nicht weiterschicken konnte, ob es einfach bei der Post liegen geblieben ist. Oder ob es einfach in der Sofaritze verschwunden ist. Ich halte den Vorgang für verlustbehaftet und bei verlustbehaftet kommt es plötzlich auf das Punkt Kosten.
Hast du schon mal eine PGP-verschlüsselte Postkarte gekriegt?
Mit QR-Code oder mit Text drauf? Ja, aber in welchem Format ausgibt?
Also ich bekam mal eine Postkarte, die war PGP-verschlüsselt und SK-ARMAT ausgedruckt. Ja, ich habe mir dann den Aufwand gegeben, die abgetippt und dann entschlüsselt. Sie war absichtlich nicht signiert, soweit ich weiß, die Nachricht. Und da stand dann, E-Mails sind wie Postkarten, jeder kann sie lesen, viele Grüße. Also ich weiß auch, wo sie herkam, aber das interessiert die Zuhörenden jetzt nicht so.
Zerrackt. Lassen wir irgendwie zum Schluss kommen. Wir haben jetzt viel über Kosten darüber geredet und was man für Bedrohungsszenarien haben kann und was man Software einsetzen kann. Zusammenfassung ist, Gegen die meisten Bedrohungsszenarien braucht ihr eine Offseite, dass es nicht zu Hause ist und deswegen auch beim Brand nicht mit erwischt wird. Und wenn ihr paranoide seid, muss die Offseite weiter weg sein. So ein Bankschließfach ist auch nicht sicher, aber es ist anders als zu Hause. Hagerzeit beim Freund. Dann haben wir gelernt gegen Kryptotrojaner und willkürliches Löschen, Zerstören helfen Offline-Medien. Sachen, die aber nicht ständig verbunden sind, die man nicht vom gleichen Gerät aus kaputt machen kann. Und wir haben gelernt, ihr müsst dringend bei euren Restore testen, wie auch immer das in großen Firmen funktionieren soll, um zu wissen, ob der Restore überhaupt funktioniert und ob es so lange dauert, wie ihr erwartet habt. Damit haben wir die Grundlagen des Backups mal abgehakt. Und wenn man jetzt sich mehr geben möchte, dann kümmert man sich um die Backup-Richtung und um verschiedene Datenträger, vor allem um Kryptotrojaner und Pullen, dass nicht ein marodes Endgerät im Backup von anderen Endgeräten rummarodiert. Und wir können mal über Backup-Verifikation reden, aber dann sind wir schon über den Vortrag hinaus. Möchte ich noch Punkte anbringen?
Du hast vorher gesagt, du backupst nur das, was in deinem Home-Verzeichnis ist. Hast du keine Skripte in User-Local?
Die Skripte liegen in Home-Bin.
Okay.
Also und der Pfad zeigt auf Home-Bin.
Okay. Ich habe auch Skripte in Homebin, aber ich habe auch Skripte in UserLocal, weil es gibt ja ab und zu mal mehr Benutzer auf solche Rechner und die können die dann auch benutzen.
Wenn ich mehr Benutzer hätte, müsste ich mir ein Krypto-Konzept neu überlegen.
Und das andere, was ich nur sagen wollte, ist, was ist mit Konfigurationsdateien? Also manchmal, ja, das meiste natürlich vom Betriebssystem braucht man nicht Backup, weil das kommt eh hinterher wieder neu drauf. Aber so ein bisschen Konfiguration vielleicht. Ich meine, vielleicht nicht bei dir privat, aber zumindest wenn man irgendwie so eine Firma ist und was weiß ich, Anzeigetafel, wo Bahnverbindungen draufsteht, macht oder so, dann sollte man nicht nur die Data-Backups, sondern auch ein bisschen Konfiguration vielleicht.
Also das ist mein Bin. Da sind Binaries drauf, sowas wie Spiele, tatsächlich. Und die Sachen, die ich selbst geschrieben habe. Skripte. Das Ding landet im Backup, was im Home-Verzeichnis drin ist. Dann für Konfigurationsdateien gibt es das Append-Directory. Da liegen Sachen drin, die mir wichtig sind. Ich fasse tatsächlich von der Basisdistribution nicht so viele Sachen an, aber wenn ich sie mal anfasse, hat es einen Grund. Und dann gibt es eine Kopie davon. Und dann überlege ich mir auch, ob ich noch auf die anderen Rechner verteile, ob es lokal für diesen Rechner bleibt. Denn das Admin-Verzeichnis ist eins, das ich zwischen verschiedenen Rechnern synchronisiere.
Also du fängst jetzt an mit Backups zu machen, das heißt, die ältesten Dateien sind wahrscheinlich ein paar Tage, paar Jahre, paar Wochen alt, oder?
10 Jahre.
Okay, ich habe auch letztens, einfach als kleine Geschichte, mein Backup mal wieder durchgeguckt und einer von den ältesten Ordnern hat 286 vorne, weil das ist von dem damaligen 286 Rechner, ich weiß nicht, ob das was sagt. Also irgendwie so, da war noch 80er Jahre und da bin ich drüber gestolpert. Ich habe da ein paar Installationsdateien abgelegt, Fraktint heißt es und dieses sollte eigentlich Fraktale zeichnen und die habe ich festgestellt, dass dieses nicht mehr von Windows unterstützt wird seit Windows XP, also schon länger nicht mehr. Aber einfach so mal interessanterweise, also einfach das alte Zeug auch nicht wegwerfen. Manchmal ist es echt interessant, mal da drin rumzustöbern, was man so früher so getrieben hat.
Man sollte sich auch rechtzeitig um Backup kümmern, solange man auf diese Rechner noch zugreifen kann, die man hat. Also ich habe noch lesbare Diskette von meinem Alphatronic, aber ich weiß nicht, wie ich sie in eine moderneres Format irgendwie kriegen kann oder auf meinen jetzigen Rechner kriegen kann, weil die Formatierung von dieser Diskette, davon abgesehen, dass ich keine Diskettenlaufwerk mehr habe, die ist auch mit heutigen Diskettenlaufwerken nicht mehr lesbar. Ich habe schon überlegt, ob ich einen List machen soll und davon ein Video drehe. Und meine alten Basic-Programme.
Ja, also Diskettenlaufwerk auf Lager zu legen, hilft auch nicht. Das habe ich nämlich mal gemacht. Das ist Baujahr irgendwie 85, 86. Und als ich dann vor einer Weile mal probieren wollte, die Disketten wieder zu lesen, habe ich gemerkt, es tut sich nichts. Und innen drin war dann so ein Gummiband, das dann die Mechanik angetrieben hat. Und das kriegt man nicht mehr.
Die Frage, welcher Datenträger besonders langlebig ist, ist ja auch immer...
Also die Disketten, die halten. Die Kassetten von damals kann ich noch lesen.
Also es gibt tatsächlich sehr alte Diskette, die heute noch lesbar sind. Das ist mit neuere Diskette nicht unbedingt der Fall.
Aber es haben auch Festplatten überlebt. Die Festplatten leben heute nicht mehr so lange. Ich habe da noch eine 500 Megabyte Platte zu Hause rumliegen, die man lesen könnte, wenn man denn das IDE noch betreiben möchte.
Also von Dingen, die ich hier in der Uni gemacht habe, damals auf der Colossix, da konnten wir dann mit Kermit die Dinge auf die WEX-Übertrager und von da aus dann auf eine Diskette speichern, die habe ich tatsächlich daheim noch.
Also am geilsten fand ich deine Festplattengeschichte, dass du gesagt hast, nach dem Stromausfall in der Uni wollte die Platte nicht wieder andrehen, weil der Motor sie nicht gekraft hat, hat man mal geschüttelt.
Ich darf die Geschichte vielleicht mal genauer erzählen. Es war ein HPUX-Rechner und die Systemfestplatte, die wollte einfach nach einem runterfahren und weil über Nacht irgendwie Stromabschaltung war, wollte sie nicht mehr anfahren. Und dann habe ich alles Mögliche versucht und irgendjemand meinte dann, ja, du schraubst sie halt auf, wenn sie kaputt ist, ist sie eh kaputt. Ne? Zum Glück habe ich kein Werkzeug gefunden, um das Ding aufzuschrauben. Also das sind sehr exotische Schraubenzieher, die man dazu braucht. Und irgendwie beim Rumexperimentieren kam man dann auf die Idee, in angeschaltetem Zustand das Ding mal ein bisschen zu schütteln und dann ist sie tatsächlich wieder angelaufen.
Bei modernen Festplatten ist das Problem, die haben an einer viel zu dünnen Metallspindel mehrere Datenscheiben aufgehangen und wenn die umkippen, kann die Spindel brechen. Dann ist die Plattenmechanik im Eimer. Wenn du sie andrehen willst, willst du eigentlich einen Restore machen.
Das Problem ist, HP-Rechner sind da manchmal ein bisschen pickelig, da kannst du nicht einfach irgendeine neue Festplatte reinmachen. Und schon gar nicht von heutige. Da reicht der Backup nicht, weil dann läuft die Hardware nicht mehr. Und ich meine, die Daten sind eh woanders. Also, das war nicht das Problem.
Vorhin hattest du ja, da steht es gerade, SATA's 50 Steckvorgänge, ist ja super. Du hattest ja gemeint, das hält nicht so viele Steckvorgänge aus und hast dann gemeint, du nimmst, glaube ich, eSATA, weil es mehr aushält oder so?
Die Diskussion war entweder auf eSATA zu gehen, per Adapterstecker oder in externes Gehäuse reinzustecken.
Ja, und ich habe dann gedacht, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen ähnlich machen. Du nimmst dir halt eine SATA-Steckverbindung und dann noch eine SATA-Steckverbindungsverlängerung, 2 Zentimeter oder so. Dann kommst du nämlich auf 50 mal, also so rund 50 mal 50 und das sollte ja ausreichen. Sonst nimmst du noch ein dritte, dann reicht es auf jeden Fall.
Ich habe spontan keine online gefunden, aber das, darüber mache ich mir Gedanken, wenn ich auf so viele Steckvorgänge komme. Das kratzt mir aktuell noch nicht. Was eure RAID-Lösung angeht, ich habe gesagt, ich fahre hier extrem konservative Sachen, deswegen mache ich natürlich MDADM. Da ist überhaupt diskussionsfähig, was RAID-Lösung und FRM drin sollen, ist mir unklar. Ein Freund von mir hat seine Filmefestplatten, hat gemeint, es sind Platten, die will er schon so mit dem RAID 5 belegen, so eine Gruppe aus 5 Platten und eine Paritätsplatte oder so. Und hat gemeint, das ist ja eine Platte, die liest er ja bevorzugt. Deswegen hilft es überhaupt nicht, die in einem RAID zusammenzufügen und da hat er eine Software gefunden namens SnapRAID, wo du einfach sagst, so, berechne jetzt mal die Parität neu. Und ansonsten Platten einfach alle RAID only. Ich würde sagen, kommen wir mal zum Schluss. Dann sage ich Barfüßer. Diesmal der Neue in Ulm oder in Neu-Ulm? Barfüßer Neu-Ulm.